Die Corona-Pandemie hat ja so einiges ja verdeutlicht zum Vorschein gebracht und auch zugespitzt. Attila Hildmann, früher bekannt als veganer Koch, aber auch der Gründer und Geschäftsführer der Bio-Lebensmittelmarke Rapunzel, Josef Wilhelm sein Name, hat sich ja kürzlich als Verschwörungsideologe geoutet und auf seiner Website unter anderem menschenverachtende und auch sozialdarwinistische Thesen verbreitet, indem er zum Beispiel sagt, die Infektionstoten seien zu vergleichen oder gleichzusetzen mit Schwangerschaftsabbrüchen, oder er argumentiert auch, dass halt eben alte Menschen eh sterben würden. Das hat mich jetzt erstmal ziemlich verwundert und auch überrascht. Ist es denn für euch verwunderlich und überraschend, dass eben Leute wie Attila Hildmann oder eben auch der Geschäftsführer von Rapunzel sich jetzt so entlarven?
Also verwunderlich ist es im Hinblick darauf, wie extrem quasi dieses Outing von Attila Hildmann war. Das ist sicherlich überrascht. Andererseits die Vergleiche von Infektionstoten mit Föten, die abgetrieben werden oder so, ist jetzt nichts grundsätzlich Neues im Hinblick auf zum Beispiel antispeziesistische Argumentation. Andererseits finde ich bei Attila Hildmann fast noch interessanter, dass er ja relativ noch am Anfang die Todesstrafe durch Eiertreten auf öffentlichem Platz für Volker Beck eingefordert hat. Und das hat mich dann schon so ein bisschen an das erinnert, was man auch oft in so Internetforen liest, wenn Leute zum Beispiel unter Artikeln, die über Tierversuche gehen oder so, dann ihre Strafwünsche artikulieren. Und das ist halt was ich denke, dass man darüber sprechen muss. Also nicht jeder, der irgendwie Tierversuche kritisiert oder so, ist da sicherlich auf einer falschen Fährte. Aber diese Behauptungen kommen oder diese Ausbrüche kommen dann auch nicht von ungefähr. Genau, ich finde, die Auseinandersetzung auch mit Attila Hildmann oder so verbleibt allzu oft auf einer relativ oberflächlichen Ebene. Also als Beispiel kann man da vielleicht den Artikel von Emily Glaser nennen, die in der Welt Anfang des Jahres, als Attila Hildmann sich so ein bisschen zum Agitator aufgeschwungen hat, einen Artikel geschrieben hat über den Zusammenhang von Verschwörungsdenken und der veganen Szene. Und da kommt die Autorin zum Beispiel auch auf die Holocaust-Vergleiche von Peter zu sprechen, also dieses Holocaust on your plate, diese Kampagne, die Peter gemacht hat, und versucht dann quasi aufzuzeigen, inwiefern diese beiden Denkwelten miteinander verbunden sind. Allerdings findet da auch eine tiefergehende Auseinandersetzung einfach nicht statt, sondern werden größtenteils inhaltliche Überschneidungen aufgeführt, die relativ bekannt sind. Also genau, also eine inhaltliche Auseinandersetzung steht da halt aus und hat mich so ein bisschen motiviert, da mal tiefer reinzuschauen.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, an welchem Punkt oder ob es da irgendeinen gewissen Punkt gab. Du hast jetzt die PETA-Kampagne zum Beispiel angesprochen. Bist du denn oder seid ihr in eurer Gruppe dazu gekommen, euch mit diesem Thema halt eben auch inhaltlich auseinanderzusetzen?
Also die PETA-Kampagne ist sicherlich ein sehr, sehr schockierendes und extremes Beispiel. Andererseits ist sind diese Holocaust-Gleichsetzungen gerade auch im nicht deutschsprachigen Raum weit verbreiteter in der veganen Szene. Und auch die Animals Liberation Front macht das ja recht regelmäßig. Andererseits, also ich bin, um mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, aus zwei Gründen. Also erstens halte ich das Thema für eminent wichtig, also darüber nachzudenken, wie man Tierleid vermindern kann. Oder also ich finde, das sollte einfach ein Baustein oder ein Teil von linker Gesellschaftskritik allgemein sein. Und andererseits musste ich mich schon öfter mit Peter Singer auseinandersetzen. Also ich bin Sonderpädagoge, studiere quasi noch im Master, Bachelor habe ich abgeschlossen und war vorher Heilerziehungspfleger und wurde halt schon relativ früh mit seinen Thesen konfrontiert. Und Peter Singer ist ja einer der zentralen Vordenker des Antispeziesismus. Und da hat mich interessiert, oder ja genau interessiert, inwiefern hängt dieses Denken, das er da in seinen Werken ausbreitet, zum Beispiel halt auch, dass er dafür plädiert, behinderte Säuglinge zu töten oder ähnliches, inwiefern hängt das zusammen mit dem, was er im Hinblick auf Tiere schreibt. Und dadurch bin ich halt dazu gekommen, mich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass auch wenn es jetzt um Peter Singer geht, oftmals nur mit Empörung oder mit Zurückweisung reagiert wird. Aber so eine richtige argumentative und inhaltliche Auseinandersetzung findet da halt auch kaum statt. Und genau, das hat mich eigentlich ziemlich niedergeschlagen, zurückgelassen. Deswegen hatte ich gedacht, dann gehe ich das jetzt mal an. Und vielleicht noch ein dritter Punkt. Die Linksjugend aus Köln hat mal einen Vortrag gehabt. Der hatte den Titel, warum Tiere keine Rechte haben, wir sie aber trotzdem schützen müssen. den habe ich mir angehört und war dann am Ende so ein bisschen auch niedergeschlagen. Der Vortrag war zwar an sich nicht schlecht, aber ich finde, er hat sich auch auf eine falsche Ebene eingelassen. Also dann wurde quasi halt versucht, die Sachen, die Peter, also versucht irgendwie aufzuzeigen, worin sich Mensch und Tier unterscheiden, aber man ist halt hinausgekommen, ähnliche Kategorien zu verwenden, wie sie auch Peter Singer verwendet. Und dann kommt man halt schnell in so eine seltsame Diskussion. Hat ein schwerbehinderter Mensch mehr Selbstbewusstsein als ein Schimpanse oder so? Und auf sowas wollte ich mich halt nicht einlassen, sondern wollte das nochmal grundsätzlicher betrachten.
Du hast jetzt schon auch ganz viele andere wichtige Dinge und Stichworte angesprochen, Peter Singer, Antispeziesismus, aber auch den Umgang damit in der linken Szene selber. Ich erinnere mich, wir hatten Anfang des Jahres, war das glaube ich mit Mira Landwehr hier bei Radio Frei ein Interview, die Autorin von dem Buch Vier Beine gut, zwei Beine schlecht zum Zusammenhang von Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung. Und sie hat da auch, erzählte sie, ja selber aus der ja, Tierrechtsszene kommt und da ja halt eben auch ähnliche Bedenken hatte, wie du sie vielleicht gerade geschildert hast, und nachdem sie Kritik geäußert hat, wiederum auf große Kritik aus der linken Szene zum Beispiel auch gestoßen ist. Wie ist denn das, wenn du dich damit so auseinandersetzt, wie würdest du denn sagen, wie wird denn das innerhalb von linken Kreisen reflektiert, wie wird denn damit Kritik umgegangen?
Also ich habe noch nicht lange mit dem Thema auseinandergesetzt oder so, sondern mache das jetzt erst seit einem guten Jahr intensiver. Davor habe ich mich zwar schon mit Peter Singer beschäftigt, aber jetzt weniger im expliziten Hinblick auf seinen Antispeziesismus, sondern tatsächlich eher auf das, was er so über Behinderung sagt. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, also es gab vor ein paar Monaten in Frankfurt eine Großdemonstration, die hieß Speziesismus beenden oder so ähnlich, also auf jeden Fall so ungefähr. Und da dachte ich, okay, das wäre ja vielleicht ein interessanter Ort, um auch mal einen kritischen Redebeitrag anzubringen, und habe gefragt, und dann wurde auch erstmal positiv aufgenommen. Und dann habe ich aber gesehen, dass Colin Goldner auch auf der Demo spricht. Also Colin Goldner ist auch in diesem Create A Project zusammen mit Peter Singer. Die veröffentlichen auch zusammen, und Colin Goldner hat auch schon eine Laudatio auf Peter Singer gehalten. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich würde das Angebot quasi zurückziehen, einen Redebeitrag zu halten, weil ich nicht mit Colin Goldner zusammen auf einer Demo sprechen will. Und was anderes wäre es gewesen, wenn man sozusagen eine Podiumsdiskussion gemacht hätte, wo man halt auch seine Punkte kritisieren kann. Aber das hat mir gezeigt, selbst so eine Gruppe wie die antispeziesistische Aktion aus Frankfurt, die relativ bewusst auch sind und auch so Holocaust-Vergleiche und so weiter ablehnen und ziemlich gute Sachen auch sonst machen, dass sie dann quasi jemanden wie Colin Goldner einladen, der so eine krasse, nicht nur argumentative Nähe, sondern auch persönliche Nähe zu Peter Singer hat und das halt irgendwie auch gar nicht kritisch reflektiert wird. Also es hat mir auch gezeigt, selbst wenn man schon einen reflektierten Umgang mit so viel Menschenfeindlichkeit oder was es da auch alles immer gibt in der veganen Szene hat, dass man dann trotzdem halt nicht davor gefeit ist, irgendwie auch dann solche Leute unkritisch sprechen zu lassen. Also es ist jetzt kein expliziter Vorwurf an die Gruppe aus Frankfurt oder so, aber das ist mir halt einfach aufgefallen, dass da, glaube ich, auch noch relativ viel Bedarf ist an inhaltlicher Auseinandersetzung. Also ja, genau. Und da habe ich gedacht, okay, dann setze ich mich jetzt mal wirklich halt argumentativ auch mit dem auseinander, was der Antispeziesismus so aufzubieten hat oder wie man quasi dazu kommt, menschliches und tierisches Leben sozusagen, wenn nicht auf eine Stufe zu stellen, so doch halt wenigstens irgendwie vergleichen oder halt nur noch irgendwie graduelle Unterschiede zu sehen. Also das hat mich einfach interessiert, wie da genau argumentiert wird. Und das werde ich dann im Vortrag ja auch so ein bisschen darlegen, wie Peter Singer das konkret macht, aber werde auch kurz auf Richard Rider eingehen. Das ist noch so ein zweiter großer Vordenker. Und ich mache es ein bisschen anders, als zum Beispiel Mira Landwehr das macht. Also ich werde jetzt nicht irgendwie über rechte Tierschutzgruppen wie Animal Peace oder so sprechen oder über völkische Siedler oder auch nicht über Attila Hildmann oder irgendwelche veganen Nazi-Köche oder so, sondern werde tatsächlich versuchen, das auf einer größtenteils argumentativen Ebene irgendwie anzugehen.
Wir haben ja jetzt viel über ja so Akteure gesprochen und auch natürlich ja aktivistische Gruppen, zum Beispiel mit den Beispielen, die du jetzt zum Beispiel aus Frankfurt oder so hattest. In der Jungle World habe ich einen Artikel gelesen, der ist allerdings, glaube ich, schon ein bisschen älter gewesen, und da stand zum Thema Veganismus. Was tun diese Leute, also die VegetarierInnen? Sie verzichten darauf, Fleisch und alle tierischen Produkte zu essen, sägen Hochsitze von Jägern an und demonstrieren gegen Pelztierzucht oder befreien gar ein paar Hühner aus einer Hühnerfarm. Effektiv haben sie damit kaum den Tod nur eines Tieres verhindert, denn das Ei, das sie nicht essen, ist eben jemand anderes. In eurem Ankündigungstext für diese Veranstaltung, für den Vortrag, sagt ihr ja auch, dass ein veganer Lifestyle eben gerade nicht als Privatangelegenheit praktiziert wird, der so für sich passiert, sondern eben immer auch als politische Aktion begriffen wird. Was meint ihr denn damit auf die individuelle Ebene bezogen?
Also ich denke oder ich sehe, dass ganz viele Menschen, die so einen veganen Lifestyle pflegen, das nicht als Selbstzweck machen. Also die sind nicht vegan, weil sie jetzt sich einfach nur so ernähren wollen, sondern das ist meistens eine Frage von irgendwie größeren moralischen Werten oder so. Also dass man quasi sagt, ja, ich bin vegan, weil ich gesünder leben möchte, oder ich bin vegan, weil ich Tierleid vermeiden möchte. Und das geht ja ganz oft auch so ein bisschen einher damit, dass man so einen missionarischen Zug hat. Also dass man meint, irgendwie das Richtige zu tun, was ja erstmal grundsätzlich okay ist, und dann halt aber versucht, andere zu überzeugen, was ja auch noch okay ist, aber nicht darauf reflektiert, inwiefern das eigene Handeln tatsächlich irgendwie die Auswirkungen hat, die man sich davon verspricht. Also ich denke, diese Art von Veganismus, also quasi, dass man auf jegliche tierische Produkte in seinem Leben versucht zu verzichten, fungiert heutzutage tatsächlich eher als so eine Art Identitätsstiftung einfach. Also es gibt ein breites Angebot mit allen möglichen Sachen, die man für einen veganen Lifestyle braucht. So, ist ja ein Riesenmarkt auch. Das Problem, das ich darin sehe, ist ja weniger, dass man irgendwie versuchen will, Gutes zu tun oder Tierleid zu verhindern und so. Das sind ja alles gute Gründe. Aber ich denke, das Problem ist, dass man glaubt, man könnte irgendwie durch fröhliches Konsumieren das kapitalistische Wirtschaften tatsächlich in seinen Grundfesten erschüttern, obwohl man im Grunde ja eigentlich nur einkauft. Ich denke, das hat damit was zu tun, dass reale Veränderungsmöglichkeiten tatsächlich rar sind und man eben das nimmt, was man bekommen kann. Also ich denke, es ist einfach dieser Veganismus, ein praktischer Ausdruck von einer verfehlter oder verkürzter Kritik, die oberflächlich und auch ideologisch bleibt.
Ja, da würde mir jetzt natürlich auch sofort einfallen. So, ich selber als Vegetarierin habe mich dafür entschieden, kein Fleisch zu essen, irgendwie, weil ich die Art und Weise, wie gerade Fleisch konsumiert wird, nicht konsumiert, produziert wird, um das jetzt auch mal wirklich in diesen Verwertungslogiken und in den Begriffen drin zu bleiben, das finde ich halt einfach nicht nur irgendwie unappetitlich, sondern halt auch irgendwie unmoralisch. Aber da stellt sich ja dann schon die Frage, Stichwort Ausbeutung, Kapitalismuskritik, wie ist denn sowas möglich, ohne halt eben in diese Fallstricke zu tappen und halt zum Beispiel Menschenleben mit Tierleben gleichzusetzen? Wenn man auch zum Beispiel von Ausbeutung spricht oder so, ist ja auch ein Begriff, der eigentlich aus der Arbeitswelt kommt. So.
Also zuerst mal denke ich, dass es ein guter Anfang wäre, darüber zu reflektieren, was das eigene Verhalten denn eigentlich bewirkt. Denn der tatsächliche Effekt der veganen Lebensweise auf real existierende Tierausbeutung, Tiertötung oder Tierhaltung ist ja relativ begrenzt. Also die Fleischindustrie hat ja im letzten Jahr wieder neue Umsatzrekorde gemacht, obwohl sich halt immer mehr Menschen in Deutschland vegan ernähren. Und das sollte doch zumindest mal zu denken geben, dass in der Welt von irgendwie transnationalen Export- und Produktionsketten und so die eigene Wirkmächtigkeit als Konsument vielleicht nicht vollkommen nicht da ist, aber sehr, sehr beschränkt ist. Und dann sollte man darüber nachdenken, okay, wenn das so ist, woran könnte das erstens liegen? Und zweitens sollte man darüber nachdenken, okay, wo kann man die Hebel ansetzen? Also ich denke halt, diese vegane Lebensweise setzt den Hebel am falschen Ende an, also an der Konsumption. Es sollte eigentlich viel mehr darum gehen, darüber nachzudenken, wie man die Produktion so gestalten müsste wie man die Produktion gestalten müsste. Genau, also Max Horkheimer hat mal sinngemäß geschrieben, dass es erst in der Welt, in der die Menschen tatsächlich irgendwie, also ich zitiere das jetzt nicht wörtlich, sondern eher so aus dem Gedächtnis, dass in einer Welt, in der die Menschen tatsächlich frei und bewusst entscheiden können, wie, was und wofür produziert wird, es tatsächlich erst sinnvoll ist, dass die Bedürfnisse tatsächlich die Produktion bestimmen. Aber das ist ja im Kapitalismus nicht so. Und das führt ja dann weiter. Also man kann dann zum Beispiel darüber nachdenken, inwiefern unsere Bedürfnisse tatsächlich schon gesellschaftlich vorgeprägt sind. Also inwiefern wir da halt auch Sachen haben, die wir Ja, von Natur kann man ja da gar nicht mehr sprechen, aber die wir vielleicht gar so nicht hätten, ohne dass bestimmte gesellschaftliche Mechanismen auf uns wirken. Dann kann man halt noch darüber sprechen, über das Mensch-Tier-Verhältnis grundsätzlich. Also jetzt mal jenseits von kapitalistischer Verwertungslogik, eher darauf eingehen, inwiefern das mit dem Prozess der Zivilisation und dessen, naja, wie Adorno und Horkheimer das beschrieben haben, grundsätzlich verfehlter Konstitution zusammenhängt. Also dadurch, dass wir quasi, indem wir versuchen, einen zweckgerichteten, rationalen Charakter zu entwickeln, die Natur in uns wie außerhalb von uns einfach unterdrücken, anstatt uns mit, also anstatt dass es zu einer Versöhnung kommt. Und das wirkt sich ja quasi auch auf die Mensch-Tier-Beziehungen aus. Und das hängt dann sicherlich auch noch zusammen mit dem Phänomen der Verdinglichung, was George Lukács ziemlich gut beschrieben hat oder so. Über sowas müsste man halt nachdenken. Und dann müsste man halt darüber nachdenken, okay, wenn das tatsächlich so ist, wo sind denn reale Veränderungsmöglichkeiten? So, und da denke ich, da kommen schon noch andere Dinge in Betracht, als quasi einfach im Supermarkt das vegane Schnitzel zu kaufen, als halt das aus Schwein.
Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen. Zum einen sind wir jetzt gerade bei Lösungsansätzen gewesen, zumindest auf theoretischer Ebene. Du hast jetzt aber auch schon die Kritik deinerseits an Peter Singer und des Antispezizismus angesprochen. Was erwartet denn die Leute, die sich dann heute Abend für diesen Vortrag entscheiden, noch so? Über welche Dinge wirst du denn noch sprechen oder ja, was wird noch Teil dieses Vortrages sein?
Also ich werde zunächst mal nochmal das mit der Konsumkritik ein bisschen vertiefen und halt auch gucken, inwiefern aus dieser Logik es erklärbar oder nicht erklärbar ist, dass jährlich so geschätzt 20 Millionen Schweine einfach für die Mülltonne geschlachtet werden. Also inwiefern ist das aus einer Logik von Konsumkritik überhaupt nicht erklärbar oder inwiefern blendet dieses Ganze auch aus, dass viele Landwirte oder auch Tierzüchter ja heute kaum noch irgendwie Profit tatsächlich über die Fleischprodukte machen, sondern halt auch das ganz viel über EU-Subventionen und so weiter irgendwie ausgleichen können. Also inwiefern spielt das eine Rolle? Dann werde ich darüber sprechen, was quasi der politischere Veganismus dann für Ansatzpunkte hat. Also Konsumkritik ist ja an sich noch nicht wirklich politisch, auch wenn es darüber hinausgeht, dass man es quasi als Privatangelegenheit begreift. Also man begreift sich irgendwie schon als gesellschaftlich handelnd, aber es ist ja noch nicht eminent oder explizit politisch. Und dann versuche ich so ein bisschen aufzugreifen, was hat der politische Veganismus für Argumente? Und dann komme ich halt auf diesen Antispeziesismus zu sprechen, der ja so eine Art Grundlage in der Tierrechts- oder auch Tierbefreiungsbewegung ist, also zumindest eine theoretische Grundlage. Versuche auf Richard Rider kurz einzugehen, aber deutlich intensiver auf Peter Singer. Stelle seine Thesen oder seine Ausführungen in Bezug darauf ein bisschen dar, wie er sich eine Gleichheit für Tiere im Kontext seiner gesamten ethischen Argumentation vorstellt und werde auch so ein paar Brüche oder logische Fehler aufzeigen, dann versuche ich eine Kritik daran zu üben, also an Peter Singers Thesen. Dabei beziehe ich mich vor allen Dingen auf Helmut Plessner und auf Adornos Gedanken zur Moralphilosophie und versuche dadurch irgendwie zu zeigen, warum Peter Singer und sein Antispeziesismus kein Bezugspunkt für eine tatsächlich linke Kritik sein können, die an sowas wie gesellschaftlicher Emanzipation hängen muss oder diesen Fluchtpunkt gesellschaftliche Emanzipation haben muss. Und am Ende versuche ich noch kurz vorzustellen, wie man das Mensch-Tier-Verhältnis neu denken kann, ohne diese Ausführung oder diese Konstitution von Antispeziesismus anzuwenden, sondern versuche so ein bisschen auf Utopie einzugehen, wie sie zum Beispiel bei Adorno vorkommt und in welcher Form sie da vorkommt. Aber versuche auch aus dieser Utopie quasi ein bisschen herauszulesen, dass das Mensch-Tier-Verhältnis oder die Neuausrichtung dieses Verhältnisses, also nur unter veränderten gesellschaftlichen Vorzeichen irgendwie sinnvoll gedacht werden kann, ohne dass man halt in solcher eher menschenfeindlichen oder auch behindertenfeindlichen Argumentation verfällt. Und dass es halt auch nicht sinnvoll ist, quasi das immanent lösen zu wollen, ohne dass man die Verhältnisse an ihren empfindlichen Punkten antastet und verändert. Und so halt dann darzustellen, dass es ja eigentlich ein sinnvolles Anliegen ist oder darüber nachzudenken, inwiefern eine Gesellschaft möglich oder wünschenswert ist, in der Menschen und Tiere halt ohne Leid und Qualen leben können, aber inwiefern halt der Antispeziesismus unter dieser Ausprägung, wie er halt mehrheitlich auftritt, dazu nicht, also für eine linke Kritik einfach kein Anhaltspunkt sein kann. Genau, das ist so meine Intention.